Jetzt, ja. Technik und ich, zwei Welten treffen aufeinander. Ja, aber den Knopf konnte ich drücken. Ja. So, guten Morgen. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen das Wort bringen darf, dass ich heute Morgen predigen darf. Und ja, das sind das Thema, was ich euch heute Morgen bringe, beschäftigt mich schon lange. Es ist so mein Kernthema. Was immer wieder so meistens in den Predigten, die ich habe, halt rüberkommt. Und ja, ich hoffe, dass es euch genauso berührt, wie es mich berührt hat. Aber wir wissen ja, das Wort Gottes kommt nie leer zurück, sondern es durchdringt Mark und Bein und es trifft jedem ins Herz, der sich geöffnet hat. Und das haben wir ja eben schon gemacht durch die Proklamation. Amen.
Amen.
Ja, und ich würde aber jetzt gern erst noch mal beten. Herr Jesus, ich preise dich, Gott, und ich danke dir. Ich danke dir für den heutigen Morgen. Herr, und ich danke dir, ja, dass du jeden Einzelnen von uns wiederherstellst. Jetzt geht's? Ein bisschen laut, ja? Ich muss aufpassen, ich bin sowieso so laut, ja? Okay, gut. Wir haben eben so schön gesungen, bevor du mich schufst, hast du mich berufen, dein Jünger zu werden, stimmt's? Und wir haben noch einen zweiten Satz gesungen. Wir haben gesungen, dass wir seine Kinder sind, dass er uns bestimmt hat, schon von vornherein als seine Kinder. Glaubt ihr das? Das, was ihr gesungen habt? Und das ist auch gleich schon der erste Teil meiner Predigt heute Morgen. Wusstet ihr, dass Gott, bevor er die Welt geschaffen hat, einen Traum hatte? Hat er einen Traum, dass er eine Vorstellung hatte dessen, was er will? Wusstet ihr das? Und was glaubt ihr, was er sich am allermeisten gewünscht hat, als er diese Welt geschaffen hat, als die Welt fertig war? Und er kam ja dann irgendwann auf die Idee, den ersten Menschen zu erschaffen. Und dann viele Menschen. Warum wollte er das? Er hatte einen Traum. Und was glaubt ihr, was Gottes Traum war? Bitte? Gemeinschaft, ganz genau. Er wollte Gemeinschaft, er wollte ein Gegenüber, stimmt's? Er wollte keine Marionette, er wollte dich schaffen aus Fleisch und Blut als sein Kind, weil er wollte eine Familie. Und die Predigt heute Morgen heißt Wiederherstellung der Familie Gottes. Das ist der Predigttitel heute Morgen. Gott wollte eine Familie. Wer von euch hatte irgendwann mal einen Wunsch nach Kindern, als er vielleicht noch keine hatte? Wer hatte schon mal einen Kinderwunsch? Oder wer hat Kinderwunsch, wer noch keine hat, der vielleicht auch noch nicht verheiratet ist? Gott hat gesagt, dass er uns sich ähnlich gemacht hat, stimmt's? Das hat er gesagt. Und wer die Bibel kennt, der weiß das. Und deswegen haben wir in unserem Herzen ähnliche Wünsche wie Gott selbst. Wir haben den Wunsch nach Familie. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Familie gegründet, ihr habt Kinder geboren und diese Kinder tun dann so, als wenn sie nicht eure Kinder wären. Stellt euch mal vor, eure Kinder, die ihr auf die Welt gesetzt habt, die haben permanent Angst, dass wenn sie den Kühlschrank aufmachen, dass er leer wäre. Oder sie hätten permanent Angst, dass die Miete vielleicht nicht bezahlt wäre oder euer Darlehen nicht bezahlt wäre und sie hätten vielleicht keinen Schlafplatz mehr. Stellt euch mal vor, eure Kinder würden euch so begegnen. Wie würdet ihr euch denn fühlen? Also ich wäre sehr traurig, oder? Wenn mein Kind mir so wenig vertraut, dass es permanent Angst hat. Und wenn mein Kind jetzt noch hingeht und permanent probiert, sich darzustellen, sich größer zu machen, sich zu streiten mit seinen Geschwistern, wer denn wohl der Größte oder der Beste ist. Und wenn es da sein ganzes Leben mit verbringt und dann im Grunde genommen an seinem Leben vorbeiläuft, weil es permanent damit beschäftigt ist, sich irgendwie selbst zu versorgen und es dreht sich alles nur um das Kind selbst und es hat vergessen zu leben. Ist das nicht schade? Und wisst ihr, dass das in meinem Leben schon so war? Dass das bei mir so war, dass ich das kenne? Wer von euch kennt das denn auch? Bin ich hier alleine? Okay. Und Wiederherstellung der Familie Gottes bedeutet auch, Wiederherstellung der Kindschaft. Und wenn wir Kind sind, wir haben in einem anderen Lied gesungen eben, dann vertrauen wir ihm. Amen. Das heißt, Gott will, dass wir wieder Kinder werden. Es heißt doch, lasse die Kinder zu mir kommen. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Amen, dann werdet ihr das Himmelreich nicht erreichen. Ja, Gott, der Vater, es ist so großartig, er ist heruntergekommen auf die Erde. Er ist gekommen in den Garten Eden, damals bei Adam und Eva. Er war sich überhaupt gar nicht zu fein. Der große Gott hätte ja denken können, ich gehe doch nicht darunter auf die Erde zu denen. Nein, er hat sich bewegt im Garten Eden mit seinen Kindern. Und die Kinder hatten einen freien Willen, weil er wollte ja ein Gegenüber, keine Marionette. Die Kinder haben gesündigt, sie wussten es vorher. Sie hatten in dem Moment die Gnade und die Gnade Gottes verloren, aber niemals die Liebe. Die hatten sie niemals verloren. Und was ist dann geschehen? Dann hatte er so viel Liebe für seine Kinder und für dich und für mich, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und seinen Sohn hat er deswegen geschickt, damit du und ich, damit wir leben können, damit wir vertrauen können und damit wir die Erbschaft, die Gott für uns hat, wirklich einnehmen können. Amen. So, und jetzt sage ich euch noch eins. Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus geschickt hat, weil du ihm genauso viel wert bist wie er. Und wenn du heute, ich stelle euch mal eine Frage, wenn du beispielsweise Aktien hast von 100.000 Euro, die du in Immobilien umsetzen willst, wie hoch muss denn die Immobilie mindestens sein, damit du es umsetzt? 50.000 oder auch 100.000? Frage ich euch. Würdet ihr Aktien hergeben in einem Wert von 100.000 Euro für ein Haus von 50.000? Würdet ihr nicht machen. Ihr würdet doch nur die Aktie hergeben, wenn das, was ihr erwerben würdet, genauso hoch ist, oder nicht? Und so ist das mit Gott auch. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil du ihm genauso wertvoll bist wie er selbst, wie Gott selbst. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil er dich liebt. Aus diesem einzigen Grund hat er ihn gegeben. Und wenn er dich so sehr liebt, dass du ihm genauso wichtig und wertvoll bist wie Gott selbst, dann können wir ihm doch vertrauen, oder nicht? Amen. Dann können wir doch seine Liebe in unser Leben holen, weil seine Liebe ist das, was uns letztlich heiligt. Und ohne seine Liebe sind wir eine Null, sagt das Wort. Amen. Wir brauchen seine Liebe. Und die Wiederherstellung der Familie Gottes, das ist auch die Wiederherstellung der Liebe unter uns Christen. Und wir können oft die Liebe nicht leben, weil es Blockaden gibt. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Deswegen können wir die Liebe Gottes nicht so leben, wie sie eigentlich ausgegossen ist in unser Herz in Römer 5, Vers 5. Da steht es nämlich drin, dass sie ausgegossen ist. Und diese Liebe darf sich entwickeln. Aber unser Fleisch hat Blockaden. Und wenn wir in der Liebe sind, vermögen wir, wer weiß es? Alles. Sag mal, ich vermag alles, wenn ich liebe. Und Liebe ist eine Entscheidung, haben wir von unserem Pastor gelernt. Das muss ich gucken, wo ich bin jetzt gerade. Ja. Und als seine Kinder sind wir sein königliches Volk, stimmt das? Wir sind sogar seine Priester, stimmt das auch? Das sagt das Wort. Wir sind sehr, sehr wertvoll für ihn. Wir sind so wertvoll, dass er das Beste gegeben hat, damit wir leben können. So wertvoll sind wir für ihn. Und er gab uns ein königliches Gesetz. Und das ist eine Bibelstelle, die ihr euch wirklich aufschreiben sollt oder die ihr euch merken sollt. Er gab uns ein königliches Gesetz. Die Betonung liegt auf königlich. Und dieses königliche Gesetz heißt, liebe deine Nächste, dir so ihr das königliche Gesetz erfüllt. Es ist ein königliches Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist das Größte. Und auch unser ganzer Glaube ist nur in der Liebe wirksam. Wusstet ihr das? Dass wir die Liebe brauchen, damit auch der Glaube wirklich wirken kann. Und in Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, bewahre dein Herz. Über alles bewahre dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Und in unserem Herzen, da beginnt es. Und 1. Petrus 1, Vers 22, und macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst? Liebst du deinen Nachbar so wie dich selbst? Tust du das? Ich tue es nicht immer. Tun wir das? Liebst du deine Schwester oder deinen Bruder, der gerade jetzt neben dir sitzt, so wie dich selbst? Wir tun das nicht. Und es ist das königliche Gesetz, dass er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir kommen heute Morgen dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur, warum es uns manchmal vielleicht nicht ganz gelingt, unseren Nachbarn oder unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Wir drehen uns nämlich immer ganz viel um uns. Ich, meiner mich und so weiter und so weiter. Also ihr wisst, dass wir uns ganz viel um uns selbst drehen. Und dann haben wir oft gar kein Herz und gar kein offenes Auge mehr für den anderen, weil wir nur uns im Kreis drehen und um uns selbst. Und warum das so ist, das sprechen wir heute Morgen drüber. Und der zweite Punkt heute Morgen der Predigt war, wir brauchen seine Herrlichkeit. Braucht ihr die? Sagt mal, ich brauche, Vater, deine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit muss zu uns zurückkommen, damit wir Erweckung erleben. Habt ihr das gewusst? Ich glaube sogar daran, wenn wir die Liebe lernen zu leben, gerade unter Geschwistern, die schon länger im Glauben sind und sich wirklich auskennen und wissen, dass das Wort Gottes wahr ist, wenn es uns möglich ist, die Liebe zu leben, dass wir uns vor neuen Christen überhaupt gar nicht mehr, retten können, genau. Von neuen Christen gar nicht mehr retten können. Und ist das das, was wir wirklich wollen? Amen. Es ist das, was wir wirklich wollen. Unser Pastor hat letzte Woche gepredigt, der Herr ist in den Schwachen mächtig. Amen. In den Schwachen ist er mächtig. Und deswegen ist es auch, und die Liebe und die Schwachheit hat auch viel miteinander zu tun. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wusstet ihr, dass Gottes Herrlichkeit immer nur zu den Kleinen und Schwachen gekommen ist? Habt ihr das gewusst? Dass Gottes Herrlichkeit zu den Kleinen und Schwachen gekommen ist? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Josef. Josef hatte einen großen Traum als junger Bub. Und er war nicht ganz weise und hatte diesen braunen Traum seinen Brüdern erzählt. Und dann ist er letztlich im Brunnen gelandet. Und der Traum war ja, welcher Traum war es? Brüder neigen sich vor ihm. Also, dass er eine ganz große Position hatte. Und dann landet er im Brunnen. Er landete im Brunnen, weil, ich sag jetzt einfach mal, er musste diese Durststrecke durchgehen, durch den Brunnen, ins Gefängnis und wo er halt überall war. Es waren ja viele, viele Jahre, die überhaupt nicht nach Vision ausgesehen haben. Weil er musste auch teilweise auch nochmal ein Stück klein werden. Und als er dann ganz klein war und er war sehr treu und sehr klein auf seinem Weg, irgendwann war es dann so weit, dass Gott ihn genutzt hat. Und dann hat er aus diesem kleinen Josef einen ganz großen Mann in Ägypten gemacht, der ganz viel bewirkt hat und letztlich das ganze Volk Israel aufgenommen hat in Ägypten. Aber Josef musste erst mal klein werden. Das war erstmal das. Und er musste sich in dem Schwachen oder in dem auch erstmal beweisen, damit Gott ihn gebrauchen kann. Gott liebt das Schwache. König David. Da war der Riese Goliath, dieser riesengroße Kerl. Und die alle hatten sie Angst vor ihm. Und was hat Gott gemacht? Er nimmt den David, weil der David wusste, aus eigener Muskelkraft kann ich nichts. Und mit Pfeilen und Pistolen gab es, glaube ich, noch nicht, aber Schwerten und was es halt gab, kann ich auch nicht. Aber er hatte vertraut, er steht vor dem Riesen Goliath, er hatte vertraut und hat gesagt, mein Gott ist so groß, dass er es macht. Er hat sogar sein ganzes Schild und alles, das wollte er auch nicht anziehen. Und dann nimmt er einen Stein und mit einem klitzekleinen Stein schlägt er den Goliath in seiner Schwachheit. War das die Kraft Davids? Die Kraft Gottes wird nur in den Schwachen mächtig, wenn wir so schwach werden wie David. Aber wisst ihr, was David auch gemacht hat? David hat sich bloßgestellt für Gott. David hat getanzt vor Gott. David hat sich gezeigt, so wie er ist. Und es war ihm schnutzegal, was irgendjemand über ihn denkt. Und ich glaube, dass Gott von uns will, dass wir genau an diesen Punkt kommen. Dass es mir wurscht egal ist, was irgendjemand denkt, weil ich glaube, dass wir nur in diesem Moment wirklich von Gott gesteuert werden. Wir werden viel zu viel von äußeren Dingen gesteuert, was irgendjemand über mich denkt oder von meiner Angst. Und Angst, sage ich euch, ist ein schrecklicher Antreiber. Und wenn ich in Angst gefangen bin, kann Gott oft nicht die Werke durch mich tun, die er eigentlich tun will. Amen. Paulus ist auch noch jemand. Wann konnte Gott durch ihn wirken? In welchem Moment? Als er blind war. Hey, das war ein Mann, der alles gewusst hat, der hat das Wort in- und auswendig gekannt. Ein starker Mann, der sich auf seine Kraft verlassen hat. Und er konnte erst dann von Gott gebraucht werden, als er blind war. Als er nichts mehr konnte. Erst in dem Moment. Und wisst ihr was? Umso älter ich werde und umso länger ich mich mit Gott gehe, weiß ich, dass ich nichts weiß. Nix. Ich bin eine Null. Ich weiß gar nichts. Ohne Gott bin ich hoffnungslos verloren. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Also mir geht es so. Ich bin eine absolute Null ohne ihn. Und ich bin so dankbar, dass ich eine Null sein darf, weil ich habe schon mal gehört, wenn man eine Eins davor macht, ist man nämlich 10. Und das ist schon mal ganz schön viel. Halleluja. Paulus wurde auch ganz klein. Und was war er? Ein Mann Gottes, der nachher die ganze Welt evangelisiert hat. Ist das nicht stark? Dass Paulus gesagt hat, ich rühme mich meiner Schwäche. In meiner Schwäche sind wir stark. Amen. Also warum tun wir denn immer so, als wenn wir so groß wären? Und warum tun wir immer so, dass wir die Dinge selber tun wollen? Moses, großer Sohn des Pharaos in Ägypten. Er hatte dann einen Ägypter umgebracht und ist dann, wie lange war er, 40 Jahre oder was, ist er dann ab und ist weg und ist Hirte gewesen. Und wahrscheinlich, vermute ich, dass Gott ihn gar nicht hätte gebrauchen können, in dem Moment, wo er noch als Pharao da stand. Er musste zerbrechen. Er hatte gar keine andere Wahl, als dass er zerbricht. Und als er wiederkam und Gott ihm gesagt hat, ich will dich jetzt nutzen, Moses. Was hat denn Moses dann gesagt? Ich kann nicht. Und das war der Zeitpunkt, an dem Gott eingreifen muss. Gott liebt das Schwache und der Herr ist in den Schwachen mächtig. Und wisst ihr was? Was ich erlebt hat auf meiner Reise mit Gott, insbesondere in den letzten paar Jahren, wo es mir so klar wird, ich mag gar nicht schwach sein oder ich wollte gar nicht schwach sein. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich will viel lieber stark sein und die Fäden in der Hand haben. Es war bei mir sogar so, dass ich das Schwache hasse, dass ich es hasse, schwach und bedürftig zu sein. Wenn ich nur schon krank war, wollte ich nicht gerne versorgt werden von anderen. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren, das ist schon länger wie einige Jahre her, 15 Jahre bestimmt, da hatte ich irgendwann meinen Fuß verstaucht. Und ich weiß, wir gingen dann ins Krankenhaus, um zu röntgen, der Charlie und ich, und er musste mich ein bisschen stützen. Und ich weiß, dass dieser Gang vom Auto zum Krankenhaus hin, für mich das war Horror, dass ich mich stützen lassen musste. Ich war so stolz und so verängstigt, Hilfe von anderen anzunehmen, dass mir das war mir ein einziger Horror. Jetzt im Moment lese ich gerade dieses Buch mit diesem Mann ohne Arme und ich denke, meine Güte, er ist ja, man könnte ja theoretisch mit ihm machen, was man wollte. Er ist ja völlig hilflos. Und wie Gott diese Hilflosigkeit und dieses, was er hat, nutzt. Ey, da können wir so viel von lernen, wie Gott durch uns wirkt, durch unsere Schwachheit, wenn wir nichts mehr tun können. Amen. Also ich hatte eine ganz große Angst sogar vor dieser Schwachheit, richtige Panik. Wisst ihr warum? Weil man, als ich ganz klein war, man hat mich nicht so behandelt, wie man mich hätte behandeln sollen. Irgendwann als kleines Kind habe ich eine Entscheidung getroffen, ich mache alles alleine. Ich will keine Hilfe, an mich kommt niemals jemand mehr ran. Und für diese Entscheidungen habe ich einen hohen Preis in meinem Leben bezahlt. Weil ich immer wirklich auch alles allein gemacht habe, oft auch sehr gut gemacht habe, scheinbar nach außen. Aber wie hoch der Preis letztlich war und um was es auch ging und wie ich beweisen wollte, was ich alles kann. Der Preis war so hoch, ihr Lieben, den ich bezahlt habe. Vielleicht habt ihr auch einen Preis bezahlt. Jeder hat sicher seinen eigenen Preis. Ich kenne euren Preis nicht, aber ihr kennt ihn vielleicht. Was es in eurem Leben ja behindert hat. Die menschliche Natur will lieber unabhängig sein, stimmt's? Hebt mal die Arme hoch, ob das bei euch auch so ist, dass wir normal lieber unabhängig sind. Gottes Wort sagt, ich will, dass du abhängig bist. Das sagt Gott. Er sagt, ich will, dass du abhängig bist. Genau das Gegenteil. Das heißt ja, ich laufe in die Richtung und Gott will aber, dass ich in die Richtung laufe. Das ist ja konträr dessen, was Gott im Grunde genommen von mir will. Er will, dass ich schwach bin. Und ich glaube, diese Furcht, die vielleicht der ein oder andere von euch hat, die ich auch kenne, diese Furcht vor dieser Schwachheit. Ich hatte manchmal so viel Angst davor, Angst zu sterben. Es gab Situationen in meiner Kindheit, die wirklich lebensbedrohlich waren. Und der eine oder andere hat es von euch auch. Und diese Furcht aus der tiefen Kindheit habe ich mitgeschleppt ins Erwachsenenalter. Und diese Furcht, da müssen wir darüber hinaussteigen und diese Furcht loswerden. Und das ist auch unser Thema gleich heute Morgen. Dass wir hinaussteigen aus dieser Angst vor Schwäche und auch aus diesem Hass, den der ein oder andere vielleicht von euch auch hat. Also ich habe Schwäche gehasst und bin gerade dabei, mich damit anzufreunden, dass ich die Schwäche liebe. Mehr und mehr. Amen. So, und wir brauchen Gottes Herrlichkeit, war der zweite Punkt. Und ich glaube und behaupte, dass die Gottesherrlichkeit dann kommt, wenn wir in unserer Schwäche stark sein. Paulus hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwäche. Amen. Ich habe zwei Gründe herausgefunden, warum die Herrlichkeit Gottes, glaube ich, aus meiner Wahrnehmung, nicht sich so manifestiert, wie wir uns das oft wünschen. Wollt ihr die wissen? Ja. Grund eins. Wir sind, ich behaupte das jetzt, und wenn das bei euch nicht so ist, oder ihr sagt, ich bin schon ganz darüber hinaus, dann könnt ihr mich gleich steinigen. Ich behaupte, wir sind stolz. Wir Christen, wir sind zu stolz. Zu stolz, und diesen Stolz wollen wir oft aufrechterhalten. Und ich glaube, dass deswegen oft die Herrlichkeit Gottes nicht kommt. Ich komme nachher noch mal ein bisschen darüber und erkläre euch das, wie ich das meine. Ich glaube, dass es Stolz ist. Und weil wir, das Zweite war, weil wir Furcht haben und uns aus Furcht zu allerlei Dingen antreiben lassen, die nicht von Gott sind. Wir haben Furcht, anstatt Gott zu vertrauen. Vorhin haben wir gesungen, wir vertrauen dir. Mal gucken, wie es in der Krise aussieht, ob wir ihm dann immer noch vertrauen oder ob wir das nur sonntags morgens im Gottesdienst singen oder wie es aussieht im Leben da draußen. Wir haben Furcht, Gott zu vertrauen. Furcht sagt immer, Gott steht dir nicht bei, du bist alleine in dieser Situation. Und der Stolz sagt dir, das hat er mir gesagt, ich kann alles, ich werde es Ihnen schon zeigen. Stolz ist auch etwas in mir, was den anderen immer richtet und immer ein Bild von dem anderen hat. Ich habe vorhin darüber gesprochen, über die Wiederherstellung Gottes Traum, die Wiederherstellung der Familie Gottes. Das ist einmal, dass wir in die Kraft kommen und in die Autorität, die Gott uns gibt, und zum anderen aber auch in die Liebe untereinander. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass die Liebe wirklich auch das Größte ist. Dieses Richten, warum die Liebe Gottes oft zwischen uns auch als Geschwister vielleicht nicht oft fließen kann, das liegt daran, weil wir Menschen einen richtenden Geist haben. Jetzt kannst du sagen, ich richte nicht oder ich richte nicht mehr. Da kann ich dir sagen, dass ich gerichtet habe oder dass ich richte und dass ich teilweise immer noch aufpassen muss, dass ich nicht richte. Es gibt fast niemanden, in meinem Leben hat Gott mir gezeigt, den ich nicht in irgendeiner Form gerichtet hätte. Ich habe nicht unbedingt beispielsweise nach gut und böse, aber zum Beispiel du bist weiß und ich bin schwarz. Du bist dünn und ich bin dick. Du bist groß und ich bin klein, als Beispiel. Oder der ist anders, in seiner Andersartigkeit. Ich habe wahrgenommen, dass ich getrennt bin von anderen. Du bist anders wie ich. Oder dass auch diese Trennung dazu führt, dass ich diese Trennung manchmal auch brauche, um mich ein bisschen zu schützen, weil ich manchmal vielleicht auch nicht will, dass mir jemand zu nahe kommt. Es ist so, wir glauben, wir wissen, dass wir wissen von dem anderen, wie auch immer. Manchmal kennt ihr das vielleicht, früher war das so, als ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, da setze ich mich in einen Café und beobachte die Leute, die so vorbeigehen. Und während die so vorbeigehen, hat Gott mir gezeigt, dass ich über jeden einen Gedanken habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nur wisst ihr, dass uns diese Gedanken, die wir über den anderen haben, dass die uns trennen? Auch als Geschwister? Wisst ihr, dass Gott das überhaupt nicht will? Und wisst ihr, dass im Römerbrief drinsteht, dass uns Erkenntnis, dass die Erkenntnis uns aufbläht? Und dass die Erkenntnis uns trennt? Gott braucht Menschen, die wissen, dass sie nicht wissen. Und das Wort Gottes sagt, ich bin nur in den Demütigen gnädig. Und den Stolzen widerstehe ich. Und all diese Gedanken, die ich vielleicht auch schon über euch hatte, ich habe über jeden von euch habe ich irgendwie einen Gedanke, wie ihr denn sein könntet. Habt ihr vielleicht auch über mich. Wo man den einordnet. Wir ordnen die alle ein, alle Menschen in Schubladen. Der ist so. Wir machen das nur aus Sicherheitsgründen. Weil wir uns dann sicherer fühlen, wenn wir glauben zu wissen, was mit dem anderen ist. Aber wissen wir es wirklich? Haben wir denn oft den anderen gefragt, wie es wirklich ist? Oder haben wir oft ein Bild gemacht und aus eigenem Gutdünken interpretiert? Unser Gott liebt es, wenn wir schwach sind und vor allen Dingen, wenn wir eins sind. Und das ist der Traum Gottes. Er ist gekommen, um mit uns eins zu sein. Wir kennen die ganzen Liebeslieder von wegen, ich verschmelze mit dir und tralala. Ich kann sie jetzt gar nicht mehr singen, kennt ihr alle, habe ich total gerne gehört. Jeder Mensch hat doch den Wunsch, mit dem anderen zu verschmelzen, oder? In diesen Liebeslieder, die es da überall gibt. Ist es nicht so? Und dieser Wunsch ist in uns allen. So, und Gott will, dass wir eins sind als Geschwister. Er will nicht, dass wir uns trennen mit unseren Gedanken. Du bist schwarz und ich bin weiß. Und ich ordne dich so ein und dich ordne ich so ein. Er will aufhören, dass wir aufhören mit diesen vielen Gedanken. Und wisst ihr, wo die herkommen? Diese Gedanken? Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Seit wir von diesem Baum gegessen haben, der Erkenntnis von Gut und Böse, beginnen wir nämlich, den anderen zu richten und zu wissen. Wir ordnen seitdem zwischen Gut und Böse ein. Amen. Und das ist die menschliche Natur. Und ich hatte in einer anderen Predigt schon mal über die 5 Herzensfehler Satans gepredigt. Könnt ihr euch erinnern? Und das ist eine davon. Ich glaube zu wissen, dass ich weiß, was mit dir ist. Und wisst ihr was? Wenn ich mir die Mühe mache und mein Herz offen mache, was wirklich mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder ist, und ich strecke mich danach aus, meine Schwester zu lieben, meinen Bruder zu lieben und anstatt als Gemeinde hier zu sein und jeder ist vielleicht doch einzeln, weil wir den anderen nicht so lieben, wie Gott das will. Und er hat uns dieses königliche Gesetz gegeben, liebe deinen Nächsten wie sich selbst und als erstes natürlich seinen Geschwistern. Und ich glaube, dass die echte Liebe und die Demut zusammenhängt. Das glaube ich ganz gewiss, dass die Demut und die Liebe zusammen ist. Stolz richtet immer. Auch jede Situation ordnet sie ein. Das ist so und das ist so und ich weiß dies und ich weiß das. In Römer 2, Vers 1 steht, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du da richtest. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst. Und ich glaube, dass es Stolz ist, warum die Familie Gottes vielleicht nicht so wiederhergestellt ist, wie es im Grunde in Gottes Plan ist. In Jakobus 2, Vers 13, da heißt es, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht. Jakobus 2, Vers 17. Die Weisheit von oben her ist aufs Erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich etwas sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Gott ruft sein Volk, ich sage jetzt mal, Gott ruft uns als Gemeinde nach Barmherzigkeit. Er ruft dich und mich nach Barmherzigkeit untereinander. Vor allen Dingen auch in deiner Familie ruft er nach Barmherzigkeit. Warum haben so viele Ehepaare Schwierigkeiten? Weil sie sich permanent richten, weil sie genau wissen, wie der andere ist oder wie er reagiert. Das ist, dieses Richten auch innerhalb der Ehepaare ist das, was am Ende trennt voneinander. Und die Liebe kann nicht fließen, wenn wir uns untereinander richten. Das ist das, was ich glaube. Und dieses Richten und dieses Denken, ich weiß schon alles, das kommt von unserem Stolz, von unserem stolzen Herzen. Also ich hatte das und habe das und bin da auf dem Weg, genau wie der ein oder andere von euch vielleicht. Und vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst. Und wir möchten doch so gerne, dass Erweckung kommt, oder nicht? Wir möchten doch so gerne, dass die Welt da draußen erkennt, dass wir seine Kinder sind, oder nicht? Wir wollen das doch so gerne. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen will, dass du deinen Stolz, wenn du irgendjemand gerichtet hast, wenn es dir so geht wie mir, dass du ihn ans Kreuz bringst und dass du es jedes Mal Buße dafür tust, wenn du es tust. Ich habe in der letzten Zeit auch Menschen angesprochen, habe gesagt, du, ich hab dich gerichtet, es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Du hättest es überhaupt gar nicht gewusst, dass ich den gerichtet habe. Aber ich habe es gesagt, weil ich glaube, dass was ans Licht kommt, kann der Herr in deinem Herzen verändern. Wenn wir lernen, halt ehrlich zu sein. Wie gehst du mit Fehlern von anderen um? Wie gehst du damit um, wenn jemand Fehler macht? Richtest du sie oder bist du barmherzig? Oder wie gehst du mit deinen Kindern um, wenn sie Fehler machen? Sind wir Gottes Priester? Sind wir Gottes Priester? Nein? Amen. Wir sind Gottes Priester. Und wisst ihr, dass Gott eigentlich was ganz anderes gesagt hat in der Bibel? Gott hat was ganz anderes gesagt, wie wir mit den Fehlern von anderen umgehen sollen. Gott hat gesagt, in Joel 2, Vers 17 bis 19 heißt es, wir sind Priester, sind wir da klar? Lasset die Priester des Hauses weinen zwischen Halle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie herrschen. Wenn ich Fehler bei anderen entdecke oder du erlebst Fehler bei deinen Leitern hier in der Gemeinde oder bei deinem Chef oder bei deinen Kindern oder bei deinem Ehepartner, beginn doch mal zu beten für die Person. Beginn doch mal, statt zu richten, zu beten und denjenigen zu segnen und Gott zu bitten, dass er eingreift. Amen. Und hier heißt es ganz klar, lasse die Priester weinen. Und wir sind doch die Priester, oder wer sind die Priester? Sind wir Priester oder nicht? Also meint er auch uns damit. Du bist der Priester, da wo Gott dich hingestellt hat. Jesus hat ganz kurz im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod, ist er da zumute, zu predigen über die Liebe und über die Einheit? Nö. Also mir wäre es danach nicht gewesen. Ich hätte nur an diesem Satz festgehalten, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich hätte das vielleicht 100-mal gesagt, in der Hoffnung, er wird es vielleicht tun. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat das einmal gebetet und dann hat er gebetet in Johannes 17, Vers 22 bis 26. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins sind, dass sie eins seien. Das hat er kurz vor seinem Tod gebetet, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen in uns sind und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Hey, das muss doch total wichtig sein für ihn, wenn er solche Gebete gebetet hat, kurz vor seinem Tod, oder nicht? Also wollte er, dass wir eins sind und dass wir einander lieben. Das ist das, was er wollte. Stolz trennt uns. Stolz will immer Leistung haben und will besser sein wie der andere. Stolz erwartet auch, ich habe das für dich getan, tu was für mich zurück. Und Gott will, dass wir unser stolzes Herz aufgeben, wir Christen. Und ich spreche jetzt ganz bewusst zu uns Christen, nicht zu denen, die auch noch neu da sind im Glauben, sondern zu uns alten Hasen, dazu spreche ich. Und Gott hatte mir so in den letzten Jahren wirklich gezeigt, dass ich an dem einen oder anderen Punkt versteckten Stolz habe, den du gar nicht gemerkt hättest. Und ich will dieses eklige Zeug in meinem Leben nicht. Überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich hasse diesen Stolz, der sich manchmal in meinem Herzen kratzen will. Aber wisst ihr, was ein gutes Mittel dagegen ist? Damit der Stolz mit der Zeit mehr und mehr weggeht. Welches ist es? Ihr wisst es. Die Liebe und Buße. Tue Buße. Tue Buße für deine, Bernadette hat mal gesagt, dieses Wort hat mir gefallen, für deine Großmannssucht. Dass man sich groß fühlt. Und wenn es ganz versteckt ist und wenn es nur in Beziehungen ist, wo man es gar nicht merkt. Und der zweite Grund, den ich herausgefunden habe, das ist Furcht. Stolz und Furcht sind Brüder. Wusstet ihr das? Also Stolz und Furcht so miteinander, das passt richtig gut für den Teufel. Und beides kommt mitten aus der Hölle. Zum einen will, jetzt passt euch auf, da gibt es auch ein Dilemma nachher, das sage ich euch. Das ist wirklich hammermäßig, aber aus diesem Dilemma kann Gott uns befreien. Zum einen will die menschliche Natur durch den Stolz praktisch lieber größer sein. Ja? So muss dir Gott widerstehen, stimmt's? Ja? So muss dir Gott widerstehen und er kann in der Herrlichkeit, die er für dich hätte, nicht wirken. Er kann in der Herrlichkeit nicht wirken. Und wisst ihr was? Ich empfehle euch, dass ihr mal im Internet sucht unter Erweckung. Und dann guckt ihr mal, es gibt ja Regionen auf dieser Welt, wo wirklich Erweckung geschehen ist. Und wisst ihr wo? Bitte? Wo die meiste Buße getan ist. Dort wurde Erweckung, dort geschah Erweckung und dort, wo die Herzen demütig waren und wo sie wirklich sich hingegeben haben. Lest das mal nach, erweckt.de oder Erweckung, lest da mal die verschiedenen Geschichten nach. Und es gibt ja auch Bücher darüber, ich habe auch Bücher gelesen, wie Erweckung geschehen ist. Ich sage nicht, dass wir unsere Buße Erweckung machen können. Das können wir nicht. Erweckung kann nur Gott machen. Aber es ist eine gute Grundlage, dass der Herr in unseren Herzen, in Herzen wirken kann. Furcht, ein schrecklicher Antreiber. Furcht, ein Wegtreiber der Herrlichkeit Gottes. Wusstet ihr das? Wenn ich einen Gedanken der Furcht hatte, da fing das mit einem Gedanken an. Kennt ihr das? Und dann kann es sein, dass es plötzlich mich ganz einnimmt und ich nur noch darüber nachdenke und es wird immer katastrophaler in mir. Kennt ihr das? Es wird immer größer und der Berg wird immer größer. Und dann kommt dazu, dass ich Schlafstörungen habe, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und das, wo Gott hören, kann ich auch nicht mehr. Furcht wickelt dich so ein, dass du gebunden bist. Schade, ihr könnt euch das vorstellen, Thomas setzt sich jetzt hier auf den Stuhl und ich wickel ihn ein. Er kann nicht mehr aufstehen. Wusstet ihr das? Furcht ist ein ganz schrecklicher Mörder der Herrlichkeit Gottes, wenn wir Furcht zulassen. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen Kinder Gottes sein. Und Kinder Gottes haben keine Furcht, weil die Liebe hat keine Furcht. Die Liebe treibt sogar die Furcht aus. Und wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Also ist die Furcht nicht von Gott. Von wem ist sie denn? Bitte? Ganz genau. Die Furcht ist vom Feind. Und wisst ihr, was wir aus der Furcht heraus machen? Wir lügen. Aus der Furcht heraus. So mancherlei kleine Notlüge kommt uns aus dem Mund aus Furcht heraus. Aus Furcht sind wir nicht ehrlich. Wir sagen nicht, wie es ist, weil wir glauben, weil wir Angst haben vor Konfrontation. Heucheln wir uns lieber durch Beziehungen, wo lange schon eine Konfrontation hingehört, wo es lange Zeit wird, dass man die Wahrheit sagt. Aus Furcht tun wir allerlei Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aus Furcht schaffen wir faule Kompromisse. Kompromisse, die nicht gehen im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ganz klar, was wir zu tun haben und was nicht. durch Furcht lassen wir uns völlig einbinden und einlullen. Und dann singen wir, Jesus, ich vertraue dir. Heute Morgen bitte ich Gott so sehr, dass es euch klar wird, dass es ein Ende hat mit der Furcht. Dass wir haben Angst vor finanzieller Versorgung, wir haben Angst vor Beziehungen, wir haben Angst zu konfrontieren, wir heucheln uns durch das Leben. Das ist nicht Gott. Ich denke manchmal, also ich, was ich euch sage, da habe ich alles selbst mit zu tun. Ich bin da genauso auf dem Weg wie ihr. Aber ich glaube, dass auch die Demut ist furchtlos. Ihr tut Dinge, so wie Goliath, wie David den Stein genommen hat, er hatte keine Angst. Glaubt ihr das? Er wusste seiner Schwachheit, er rühmte sich seiner Schwachheit, er hatte keine Angst und er ist aufgestanden. Amen. Hebräer 2, Vers 15 heißt es, so hat er alle befreit, die aus der Furcht vor dem Tod hindurch ihr ganzes Leben Gefangene des Teufels waren. Kinder, sagt er zu euch, ihr wart oder ihr seid Gefangene des Teufels ein ganzes Leben. Und wenn du in Binden bist, Christa macht ja gerade dieses wunderbare Seminar über die Angst, und wenn du gebunden bist, wie kann der Wille Gottes und die Herrlichkeit Gottes durch dich geschehen? Und wenn wir uns antreiben lassen zu mancherlei Dingen, die nicht in Ordnung sind, was habe ich mich antreiben lassen? Zu halben Kompromissen, zu irgendwelchen Dingen, die nicht in Ordnung waren. Das ist so eklig. Und vielleicht geht's dir auch so. Ich weiß nicht, ich will ja ganz ehrlich von mir sein, aber den einen oder anderen von euch trifft es ja vielleicht auch. Das weiß ich nicht. Stolz, jetzt kommt das Dilemma. Doch Stolz sagt uns, du kannst alles. Ja, du kommst da schon klar. Und die Furcht sagt dir jetzt, du kannst es nicht. Welch ein Dilemma, in dem wir stecken, oder? Welch ein Dilemma. Und jetzt ist es so viel Zeit, dass Gott uns wirklich in die Schwäche zurückholt. Nämlich in seine Kindschaft zurückholt. Dass er seine Familie zurückholt. Dass Gottes Traum sich wirklich manifestiert, und zwar hier mitten in Limburg, in unserer Gemeinde. Und ich will die zwei Antreiber nicht mehr, den Stolz und auch nicht die Furcht, in meinem Leben nicht. Amen. Jetzt komme ich zum Punkt Nummer 3. Wir müssen uns entscheiden, wenn ihr mit mir übereinstimmt, der ein oder andere, das Schwache zu lieben. Und diese Angst und diese manchmal Todesfurcht auszuhalten vor dieser Schwachheit, was alles Schlimmes passieren könnte. Ich habe das manches Mal ausgehalten in der letzten Zeit und was auch immer. Und es war immer gut. Und Gott hat mich so beschenkt mit so vielen guten Dingen, die er getan hat, wo ich nie für möglich gehalten hätte, dass er sie tut. Amen. Ja. Der Mensch hat Hass auf das Schwache und Bedürftige. Und Gott ist aber nur in dieser Schwachheit mächtig. So wie es unser Gemeindemotto ist, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und ich hatte so eine große Furcht vor dieser Schwäche. Und ich bete täglich Gebete. Angelika hat mir die gegeben. Die Gebete gebe ich euch auch später. Die habe ich von Angelika, weil ich gemerkt habe, ich kann mich aus eigener Kraft nicht erlösen. Könnt ihr es? Ich kann nicht. Ich kann Gebetsstil A verwenden, Gebetsstil B, Lobpreisstil XY. Ich kann morgens beten, mittags beten, abends beten. Und ich habe gemerkt, dass all meine Strategien, wie ich den Arm Gottes bewegen könnte, überhaupt gar nicht funktioniert haben. Er alleine macht es, nicht meine Strategie, wie ich etwas erreiche. Nur er alleine macht es. Und ich glaube, dass nur sein Wort und sonst gar nichts uns rettet aus dieser Situation, aus diesem Dilemma. Amen. Nur sein Wort rettet uns. Und wisst ihr was? Man sagt ja immer, die Liebe ist immer so freundlich und so nett ist sie ja auch. Und was ich bei mir merke, umso mehr Gott mich in der Liebe entwickelt, umso klarer werde ich. Und umso eher sage ich auch jemanden die Meinung oder bin sehr klar in verschiedenen Punkten, wo mancher sagt, ist das jetzt Liebe? Und wo ich einfach weiß, es geht mir so gut, ich fühle mich so frei, dass ich sagen kann, was ich will. Ich fühle mich so frei, dass diese Angst mich nicht mehr davor zurückhält, etwas nicht zu sagen. Das ist so cool. Und wisst ihr was? Das hat sich auch so in unserer, das hat sich so in unserer Ehe bewährt. Weil mein Mann, ihr kennt ihn ja, ist ja eher der Impulsive und ich war eher die Ruhigere an dem Punkt. Und ich merke so sehr, wie Gott mir so eine Kraft in den Bauch gegeben hat, auch da aufzustehen und ihm nicht eine kleinere oder eine ebenbürtige Partnerin zu sein. Und das hat so viel Gutes in unsere Ehe gebracht. Unsere Ehe ist so richtig gut geworden. An vielerlei Hinsicht. Gott holt dir diese Furcht weg, falsch zu sein oder aus Angst auch Dinge nicht zu sagen, die dran wären. Amen. Die Liebe konfrontiert nämlich auch und die Liebe sagt die Wahrheit. Amen. Jetzt möchte ich mit euch noch jemanden beobachten, den ihr aus der Bibel her kennt, und zwar geht es mir um Gideon. Den schauen wir uns jetzt mal an in Richter 6, ab Richter 6. Ich habe euch dazu auch noch was ausgedruckt. Der Besucherservice tut euch das später mal verteilen, weil Gideon ist auch ein wunderschönes Beispiel. Ich lese euch aber die Verse vor. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagten, der Herr hat uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir, Gideon, einen Auftrag. Gehe und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Jetzt passt auf, ganz oben in dem Vers heißt es, Gideon war der Jüngste. Hä? Gideon war der Jüngste. Und was sagt Gott zu ihm? Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Er war der Jüngste. Wieso nimmt Gott diesen Jüngsten? Warum nimmt er die Kleinsten? Warum nimmt er die null sind? Warum? Weil Gott die Schwäche liebt und Kinder wollte. Deswegen tut er das. Aber wie soll ich Israel denn retten, sagte Gideon. Meine Seele ist die Kleinste, ich bin der Kleinste in Menasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du nur mit einem einzigen Mann zu tun. Das waren 1000, ich glaube 50 oder weit über 50.000 waren das, also ganz viele. Die es waren, du würdest dich schlagen, als hättest du es nur mit einem Mann zu tun, sagt er zu Gideon. Der war der Jüngste. Und in Richter 7 heißt es dann, in aller Frühe führte Gideon, den man auch Jerubal nannte, Gideon war zu der damaligen Zeit Richter, sein Heer zur Quelle Harod. Dort schlugen sie ihr Lager auf, nördlich von ihnen im Tal lagerten die Midianiter am Fuß des Hügels Moor. Der Herr sprach zu Gideon: Du hast zu viele Soldaten, sagt er zu ihm. Der Herr sagt jetzt zu ihm, also du bist nicht nur klein und jung, du hast auch noch zu viele Soldaten. Das sind zu viele, die du mitgebracht hast. Mit diesem großen Heer will ich dir nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Sie werden sagen, wow. Hier aus eigener Kraft haben wir es geschafft. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit, sagt das Wort, wenn es zu viele sind. Ruf deshalb im Lager aus, dass alle die Angst haben, umkehren. Also er hatte 30.000 mitgebracht, 22.000 und da sind zum Schluss noch 10.000 übrig geblieben. Doch der Herr sagte, als es dann 10.000 waren zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führ sie zur Quelle hinab, ich will dort selbst noch einmal auswählen. Ich werde dir sagen, wer mit dir ziehen soll und wer nicht. Gideon ging mit den Männern in die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen, also sie haben dort wohl so gekniet und mit der Hand getrunken, Hand schöpfen und die es dann auflecken wie ein Hund. Stell die an deine Seite und die an deine Seite. Auf der anderen Seite lass alle gehen, die sich nicht zum Trinken gekniet haben. 300 Mann führten das Wasser mit der Hand zum Mund und die anderen knieten zum Trinken nieder. Da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Midianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Oder nur noch 300 Mann gegen ein Riesenvolk, was Gott hier aufgestellt hat. Und ich lese es jetzt nicht mehr weiter. Ich habe da nämlich im Internet auch euch was ausgedruckt. Das tut der Besucherservice euch nachher geben. Das könnt ihr studieren, vielleicht auch in eurer Zelle nochmal studieren. Und wer hatte den Sieg? Gott durch Gideon. In seiner Schwäche hatte den Sieg. Und das, was er mit Gideon gemacht hat, macht er auch mit dir. Glaubst du das? Das macht er auch mit mir. Aber erstmal müssen wir in unsere Schwachheit kommen, damit Gott seine Wunder wirken lassen. Ich fasse zusammen. Ich glaube allzu sehr daran, wir müssen uns demütigen, wenn der Herr uns seine Herrlichkeit schenken will und wenn der Herr uns auch Erweckung schenken will. Und wenn wir mit den anderen Geschwistern alle eins sein wollen, dann müssen wir mit unseren vorgefassten Meinungen voneinander aufgeben. Wir müssen nach der Liebe streben, die die Furcht vertreibt. Jede Liebe, die Liebe vertreibt die Furcht. Die Liebe Gottes, die in Römer 5, Vers 5 ausgegossen ist in dein Herz, vertreibt deine Furcht, wenn du dich für die Liebe entscheidest. Wir müssen nach der Einigkeit und nach der Einheit untereinander streben, wir Christen. Wenn wir uns demütigen und umkehren, dann wird Gott kommen und unser Land heilen. Habt ihr das gewusst? Und Gott will, dass du Buße tust, vielleicht heute Morgen hier nachher am Kreuz oder wie wir es auch immer führen. Gott will, dass du Buße tust, da wo du dich aus Furcht vor allerlei Dingen hast antreiben lassen. Er will, dass du Buße tust, da wo Stolz vielleicht an irgendeinem Punkt zu groß ist in deinem Herzen. Oder er will auch, dass du dich entscheidest für das furchtlose Leben und für das demütige Leben, und es immer wieder tust. Und Gott wird es tun, wenn du das wirklich willst. Dass das natürlich ein Prozess ist und auch nicht morgen schon passiert, das ist ganz klar. Aber wir können uns auf den Weg machen, uns absolut danach auszustrecken. Amen. Klein zu werden. Ja. Gott will nicht am Ende deines Lebens, dass du aus Furcht etwas versäumt hattest zu tun. Stell du dir mal vor, Gott macht ja manchmal, ja, ihr kennt das, diese Engelleiter. Diese Leiter, bis jemand bekehrt ist. Manches Mal hat er vielleicht irgendjemand in deiner Nähe, in deinem Umfeld, wo er sagt, wo du ein Herz für den hättest oder ein Auge für den hättest, wenn du dich nicht nur immer so um dich selbst drehen würdest. Und stell dir vor, du hast es versäumt, weil du gerade wieder in deinem Dilemma warst, demjenigen von ihm zu erzählen. Und der bleibt auf dieser Leiter stehen. Und der kommt nicht bis oben hin. Und vielleicht wäre das die Person gewesen, die meinetwegen halb Deutschland später evangelisiert. Woher willst du das wissen? Woher wollen wir denn wissen, welche klitzekleinen Werke in unserem Alltag nicht nachher riesengroße Dinge bewirken? Es ist doch egal, ob die Leute von uns direkt zu Gott finden oder über andere. Das spielt doch keine Rolle. Es geht darum, dass der Plan Gottes in jedem Moment in deinem Leben wirkt. Und Gott will nicht, dass du wichtige Dinge versäumt hast am Ende deines Lebens, dass du an ihnen vorbeigegangen bist, die so wichtig für ihn gewesen wären, für seinen Traum. Weil er will seine Familie wieder haben. Und er will nicht nur dich und mich, er will alle Menschen haben. Alle Menschen sind letztlich seine Kinder, nur sie wissen es nicht. Amen. 2. Chronik 7, Vers 14, dann heißt es, und wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Amen. Ich habe euch heute Morgen was vorbereitet, zwei Gebete. Ein Gebet ist das Gebet von Angelika. Das ist ein Gebet, was direkt das Wort Gottes betet. Das sind verschiedene Bibelstelle, da geht es darum, wie du dich in der Liebe entwickeln kannst. Ich glaube nämlich, dass du es genauso nicht aus eigener Kraft kannst, wie ich auch. Und diese Gebete, die bete ich schon seit Wochen, seit November, Dezember hast du mir die, glaube ich, gegeben, bete ich die jeden Morgen und jeden Abend. Ich habe es dann genannt Medizin, zweimal täglich. Das Wort Gottes ist Medizin, wusstet ihr das? So, und so bete ich das Wort Gottes über mir aus, dass der Herr mich in der Liebe entwickelt, weil ich selbst nicht kann. Ich kann nicht. Mein Fleisch und diese Herzensfehler des Teufels sind in mir. Und ich will die nicht. Aber Gott und das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und es durchtrennt alles und es wird dich erretten. Das glaube ich ganz, ganz tief. Und dann haben wir bei uns in der Zelle ein Gebet entwickelt, wo es um die Furcht geht. Das Freiwerden von Furcht. Ich glaube nämlich auch, dass wir das Wort Gottes für die Furcht nutzen können. Wusstet ihr das? Ja. Das heißt, diese beiden Gebete, also ich bete sie morgens und abends, die habe ich heute für euch kopiert. Der Besucherservice verteilt sie euch gleich und habe euch nochmal so die Geschichte von Gideon gedruckt, sodass ihr das nochmal zu Hause nochmal verinnerlichen könnt und da einfach nochmal so für euch eine Entscheidung treffen könnt. Möchte ich in diese Schwachheit hinein? Und möchte ich, trotz meiner Angst, die ich vielleicht davor habe, mich zu blamieren oder keine Ahnung, was eure Ängste sind, möchte ich es doch, damit Gottes Traum nach der Wiederherstellung seiner Familie auf dieser Erde manifestiert wird. Wer möchte das denn von euch? Amen. Ja, so und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, dass ihr, wenn ihr euch, können wir vielleicht ein bisschen Musik machen, wenn ihr euch berührt fühlt, dass ihr zum Kreuz geht, dass ihr Gott das bringt, was gerade in euch angesprochen wurde und dass ihr ja Gott heute Morgen eure Entscheidung am Kreuz nochmal gibt und eure Last und eure Ängste und was auch immer euch blockieren kann, dass es zum Kreuz bringt. Und der Herr wird Wunderbares geschehen lassen, das glaube ich ganz bestimmt, durch unsere Gemeinde hier.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.